Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da ist Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir haben Pythons im Programm, die vielleicht demnächst auf unserem Teller landen könnten. Forschende untersuchen nämlich, ob sie sich zur Fleischproduktion züchten lassen. Vorher aber schauen wir auf das, was zurzeit in den Weltmeeren passiert. Denn seit ziemlich genau einem Jahr sind die so warm wie nie zuvor. Seit März 2023 liegen die globalen Meeresoberflächentemperaturen ununterbrochen und mit deutlichem Abstand über den Temperaturen aller bisherigen, ja auch schon sehr warmen Jahre. Um zu erfahren, was da los ist, habe ich mit zwei Forschern gesprochen. Zuerst mal habe ich den Klimaforscher und Leiter des Instituts für Meereskunde an der Universität Hamburg, Dirk Notz, gefragt, warum die Ozeane so viel wärmer sind als sonst.
Ja, wenn man sich zunächst einmal vielleicht ganz kurz anschaut, warum die Ozeantemperatur so wichtig ist, dann muss man einmal sich anschauen, wie unfasslich viel Wärme im Moment überhaupt in den Ozean geht. Also von der gesamten Wärme, die wir durch den Klimawandel im Erdsystem erzeugen, gehen 90% in die Ozeane. Die Ozeane erwärmen sich dadurch langsam, aber sicher. Die haben eine unglaubliche Möglichkeit, Wärme zu speichern. Also die obersten 10 Meter des Ozeans speichern so viel Wärme wie die gesamte Atmosphäre. Und der Grund dafür, dass die Ozeane im Moment so stark sich erwärmen, ist noch ein bisschen unklar, also wenn man das global betrachtet. Wir können das regional ganz gut verstehen. Zum Beispiel im Pazifik gibt es gerade ein starkes El Niño-Ereignis. Das muss man sich so vorstellen, dass normalerweise Winde von Südamerika nach Westen über den Pazifik wehen, das Wasser an der Oberfläche wegschieben und dann von unten kaltes Wasser nachdrückt und dieses kalte Wasser halt dann die Gegend dort kühlt. Und diese Winde von Südamerika sind im Moment schwächer geworden. Das heißt, dieser Kühlmechanismus fällt aus und das nennen wir dann El Niño. Das heißt, der Pazifik ist dadurch deutlich wärmer als normalerweise.
Aber der El Niño in diesem Jahr ist ja deutlich schwächer als zum Beispiel dieser Super El Niño, den man 2015, 2016 hatte. Und trotzdem sind die Meerestemperaturen viel höher als damals.
Genau, also der Hauptgrund dafür, dass die Meere wärmer werden, ist natürlich die menschengemachte Klimaerwärmung. Das heißt, wir haben einen langfristigen Erwärmungstrend. Die Meere nehmen im Moment in 6 Stunden ungefähr so viel Wärme auf, wie ganz Deutschland an Energie verbraucht in einem Jahr. Und diese Wärmemenge führt einfach dazu, dass die Ozeane sich langsam, aber sicher erwärmen. Und überlagert über diesen langfristigen Erwärmungstrend sind dann halt immer wieder kleinere oder größere Extremereignisse. Das heißt, die Kombination aus diesem langsamen Erwärmungstrend und einzelnen Hitzewellen, zum Beispiel im Pazifik, zum Beispiel im Atlantik, die führen dann in der Kombination zu diesen Rekordtemperaturen, die wir heute beobachten und von denen wir aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr und mehr sehen werden, weil sich dieser Erwärmungstrend der Ozeane immer weiter fortsetzt.
Diese globalen Meerestemperaturen, über die wir bisher gesprochen haben, die beziehen sich ja auf einen Bereich von 60 Grad nördlicher Breite bis 60 Grad südlicher Breite. Das sind die Temperaturen, die dafür genommen werden für diesen Mittelwert. Wie sieht es denn oberhalb und unterhalb dieser Breitengrade aus, also in den Polargebieten? Hat man da einen ähnlichen Trend? Erwärmt sich das Wasser dort ähnlich stark oder sieht es ganz anders aus?
Genau, in der Arktis haben wir ja seit vielen Jahrzehnten eine starke Abnahme des Meereises beobachtet, dass wir jeden Sommer und jeden Winter weniger und weniger Eis bekommen. In der Antarktis war die Eisbedeckung des südlichen Ozeans bisher relativ konstant. Also da haben wir wenig Änderungen im Eis gesehen. Das hat sich allerdings vor 2 Jahren geändert, wo dann die Eisbedeckung im südlichen Ozean ganz stark eingebrochen ist. Also das kann man sozusagen als den Widerspiegel dieser heißen Ozeantemperaturen im Meer als im südlichen Ozean sehen. Da haben wir einen dramatischen Einbruch in der Eisbedeckung gesehen, was im Prinzip ein weiteres Zeichen dafür ist, dass da irgendwas Ungewöhnliches in unseren Ozeanen im Moment passiert.
Das war Dirk Notz von der Universität Hamburg. Und dann habe ich noch mit Sunke Schmidtko vom Geomar-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel gesprochen. Er hat nämlich in mehreren Studien zeigen können, dass zusätzlich zu der generellen Erwärmung der Ozeane durch den Klimawandel auch die Schichtung im Ozean zunimmt.
Das kennen wir selber vom Baden im Sommer. Wenn es praktisch schön warm ist und wir im Baggersee baden gehen, ist es schöne, warme, dünne Schicht obendrauf. Und wenn wir die Beine runterhalten, ist es unten auf einmal eiskalt. Und so sind auch die ganzen Ozeane aufgebaut. Oben haben sie eine warme Deckschicht und in der Tiefe ist es kalt. Und nur diese kalten Winter und starken Stürme können das in den polaren und subpolaren Regionen tiefer vermischen. Und von dort aus kann sich das Wasser in alle Regionen ausbreiten. Diese Schichtung nimmt zu und sie nimmt auf unterschiedliche Art und Weise zu. Einmal nimmt das Maximum der vertikalen Schichtung zu. Das heißt, wir haben eine stärkere Sprungschicht. Also der Gradient zwischen dem warmen Wasser oben und dem kalten Wasser unten, der wird stärker. Und zusätzlich wird der Gesamtabstand stärker, weil sich die Oberfläche stärker erwärmt. Der Gesamtunterschied zwischen der Oberfläche und der Tiefe in 200 und 300 Meter, da wird auch der Unterschied größer. Immerhin noch exportiert der Ozean weiter Wärme in die Tiefe. Das passiert kontinuierlich weiter, aber da wir die Schichtung verstärken, bleibt auch eine viel größere Wärmemenge in den Oberflächen erhalten und erhöht dort aktiv die Temperatur. Das hat dann zur Folge, dass wir vermehrt Verdunstung haben, verstärkte Regenfälle in Regionen und mehr Extremereignisse an Land auch spüren.
Was hat das denn für Auswirkungen? Zum einen die stark gestiegenen Oberflächentemperaturen der Meere als auch diese starke Schichtung, die zugenommen hat.
Das kann sehr vielfältige Auswirkungen haben. Eine Auswirkung von so einer stärkeren Schichtung ist, dass atmosphärische Gase, wie zum Beispiel der Sauerstoff, nicht mehr so einfach in den tiefen Ozean eingemischt werden und sich damit diese Sauerstoffminimumzonen, die wir vor allen Dingen in den Tropen und Subtropen finden, nicht mehr mit frischem Sauerstoff versorgt werden oder mit geringeren Mengen an frischem Sauerstoff versorgt werden. Und dadurch breiten sich diese Sauerstoffminimumzonen aus und reduzieren das Habitat von gewissen Arten der Meeresfauna und Flora.
Worauf müssen wir uns noch einstellen, jetzt im kommenden Jahr, aber auch in den kommenden Jahren? Geht das jetzt so weiter mit der Erwärmung?
Ja, das kann man so bestätigen. Die Erwärmung wird so weitergehen. Dadurch, dass wir die Treibhausgase bisher nicht geschafft haben zu reduzieren, werden sich die Ozeane weiter erwärmen. Das ist für uns ein Vorteil, dass sich dadurch die Atmosphäre nicht so stark erwärmt, aber es hat auch zur Folge, dass der Ozean sich langfristig weiter verändert. Durch diese erhöhte Wärmeaufnahme des Ozeans dehnt er sich erstens weiter aus und wir müssen mit einem stärkeren Meeresspiegelanstieg rechnen. Zweitens, durch die erhöhte Erwärmung in der Oberfläche ist mehr Energie für den Atmosphäre-Ozean-Austausch zur Verfügung, was stärkere Winde oder mehr Regen verursachen könnte. Aber auch im Ozean verändert sich eine ganze Menge für die Lebewesen, die dort mit den veränderten Bedingungen umgehen müssen. So haben in der Tiefsee sich Lebewesen über Jahrhunderte bis Jahrtausende an sehr stabilen Temperaturen angepasst. Und wenn deren Lebensraum sich jetzt auch nur um ein halbes Grad Celsius verändert, kann dieses für gewisse Arten zu Konsequenzen führen und das dynamische und das biologische System Ozean durcheinander bringen.
Sunke Schmidtko war das vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel über die Folgen der Rekordtemperaturen in den Weltmeeren. So, und jetzt gibt was Neues. Wir werden hier in der Wissenschaftsredaktion ja tagtäglich mit Zahlen überschüttet. Wie stark etwas zugenommen hat oder abgenommen hat, wie gut ein Medikament wirkt oder welche Temperaturgrenzen schon überschritten wurden. Einige dieser Zahlen schauen wir uns ab heute genauer an in unserer neuen Serie Zahlencheck. Wir starten mit einer Studie aus Nature, über die wir gestern ja schon kurz berichtet haben. Demnach entweicht fast 3% des in den USA geförderten Methans einfach so in die Umwelt. Claudia Neumeier hat nachgefragt, was an dieser Zahl dran ist.
Studie zu Förderlecks. Fast 3% des geförderten Methans entweichen.
Erdgas klimaschädlicher als angenommen. Bei der Förderung wird unerwartet viel Methan freigesetzt.
Messungen zeigen, dass fast 3% des geförderten Methans ungenutzt entweichen.
Da kommt die Zahl her.
Wie viel Methan insgesamt in die Atmosphäre entweicht, war bisher schwer zu messen und abzuschätzen. Ein Team um Forschende von der Stanford University hat verschiedene Messmethoden kombiniert und umfassende Daten erhalten. Sie untersuchten 6 verschiedene Öl- und Gasförderregionen in den USA. Großflächige Messungen fanden vom Flugzeug aus statt, mittels Infrarotspektroskopie. Feldmessungen an typischen potenziellen Methanquellen, Bohrlöcher, Gasverarbeitungsanlagen, Pipelines und daraus erstellte Simulationen ergänzen die Daten. In der Nature-Studie kam heraus, fast 3% des geförderten Methans entweichen einfach in die Atmosphäre. Das ist 3-mal mehr, als man bisher dachte.
Das sagt die Expertin.
Die hatten unglaublich viel, so über so fast 1 Million Quellen, was wirklich mehr als was ich je zuvor gesehen habe.
Dr. Julia Marshall ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und sie lobt die Methodik der Studie. Die Messungen aus dem Flugzeug würden es ermöglichen, auch bisher unbekannte Methanlecks zu finden.
Allerdings, diese Messungen funktionieren nur bei relativ größeren Quellen. So, das bedeutet Emissionen in Höhe von etwa 10 bis 100 Kilogramm Methan pro Stunde ist so diese Quantifizierungsgrenze.
Kleinere Methanlecks fließen durch Feldmessungen und Computermodelle in die Studie mit ein.
Und die haben als Ausgangsdaten, wie viel von jedem Gerät es gibt, wie viele Bohrungen und so weiter. Und sie benutzen das zu sehen, okay, wie viel von den kleinen Quellen gibt es. Und dann sie können das zusammenbauen in zu einem gesamten, ja, Emissionsbild von den Gebieten.
Die Größenordnung des entweichenden Gases, 2,95%, hat Julia Marshall nicht überrascht.
Leider nicht. Bei Methan ist es so, dass ganz oft, je mehr man misst, desto mehr überraschende Quellen man findet. Und wir sehen das immer wieder, dass wenn man da näher schaut, ganz oft gibt es mehr Leckagen, als man erwartet.
Je genauer man die Orte des Methanverlusts kennt, desto besser könne man ihm aber auch entgegenwirken. Das werde zurzeit auch schon gemacht, aber das Potenzial sei noch nicht ausgeschöpft.
Und insbesondere bei diesen großen Leckagen kann man wirklich gut dagegen agieren, wenn man weiß, wo sie sind. Und das muss tatsächlich einfach Teil des Geschäftsmodells sein, dass man verantwortlich ist für diese Emissionen und dass ein gewisses Überwachungssystem einfach Teil der Geschäft ist.
Die Methanemissionen zu vermindern, hat zum einen wirtschaftliche Vorteile für die erdgasfördernden Firmen. In den 6 vermessenen Regionen summiert sich der Methanverlust auf 6,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Das entspricht einem finanziellen Verlust von rund 1 Milliarde US-Dollar für die Firmen und einem Schaden für Umwelt und Gesellschaft in Höhe von fast 10 Milliarden US-Dollar. Denn Methan ist das zweitwichtigste Treibhausgas nach CO2 und damit ein Treiber der Klimaerwärmung.
Das sagen andere Studien.
Erst diese Woche gab die Internationale Energieagentur bekannt, dass der weltweite Methanausstoß weiterhin viel zu hoch ist. Laut IEA hätten rund 40% der Methanemissionen bei der Gewinnung fossiler Brennstoffe, worunter auch die vermessenen Regionen der Nature-Studie fallen, im Jahr 2023 vermieden werden können. Und zwar ohne Mehrkosten. Der materielle Wert des verlorenen Methans sei höher gewesen als die recht geringen Kosten, es zu vermeiden. In Deutschland stammen laut Umweltbundesamt rund 3/4 aller Methanemissionen aus der Landwirtschaft. Diese würden sich nur bedingt mit den Methoden der US-amerikanischen Studie erfassen lassen, sagt Julia Marshall.
Es ist ein bisschen schwieriger, weil die sind nicht so punktartig. Allerdings ist die Landwirtschaft in Deutschland oft ziemlich intensiv. Also gibt es denn schon wirklich große Emissionen von relativ kleinen Flächen. Aber von bodenbasierte Messungen auf jeden Fall, flugzeugbasierte Messungen können die auch sehen. Und wir arbeiten tatsächlich dran, dass wir das besser mit Fernerkundungsdaten auch messen können.
Die Erdgaspipelines in Deutschland würden mit einem eher fortschrittlichen System überwacht. Hier rechnet Julia Marshall nicht mit überraschend großen Methanverlusten.
Fazit: So belastbar ist die Zahl.
Die Nature-Studie erfasst mit einer umfassenden Datenmenge die tatsächlichen Methanverluste von Öl- und Erdgasfeldern der USA. Die Methodik berücksichtigt sowohl große als auch kleine Methanquellen. Nur wenn man weiß, wo genau wie viel Methan entweicht, können die Lecks gestopft werden und die Mengen des Treibhausgases in der Atmosphäre langfristig sinken.
Claudia Neumeier mit unserem ersten Zahlencheck. Strauße, Lamas, Kamele oder Garnelen. All diese Tiere werden mittlerweile auch fernab ihrer eigentlichen Heimat gezüchtet. Das könne man auch mit Pythons machen, schreiben nun Forschende in der neuen Ausgabe des Fachmagazins Scientific Reports. Christine Westerhaus hat bei Experten nachgefragt, was an dieser Idee dran ist.
Das ideale Nutztier setzt schnell Fleisch an, verbraucht dabei selbst kaum Energie und macht wenig Arbeit und Dreck. Eierlegende Wollmilchsäue sind Pythons zwar nicht, doch sie sind extrem genügsam, sagt Patrick Aust vom Afrikanischen Institut für angewandte Herpetologie in Botswana, einer der Autoren der Studie.
Pythons können ihre Nahrung äußerst effizient umsetzen. Deshalb bekommen wir für jedes Gramm Protein, das sie aufnehmen, einen wirklich hohen Anteil, der am anderen Ende in Form von hochwertigem Fleisch wieder herauskommt. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass diese Schlangen wechselwarm sind. Denn wir wissen, dass solche Tiere rund 90% energieeffizienter sind als Warmblüter.
Nutztiere wie Kühe oder Schweine verbrauchen viele Kalorien, um ihre Körpertemperatur konstant auf 37 Grad zu halten. Diese Energie gehe verloren und werde nicht in verwertbares Fleisch investiert, sagt Patrick Orst. Für seine Studie hat der Nachhaltigkeitsforscher zwei Schlangenfarmen in Thailand sowie Vietnam untersucht und dabei vor allem in den Blick genommen, wie effizient die dort gezüchteten Pythonarten ihr Futter in Muskelmasse, also verwertbares Fleisch, umwandeln. Seinen Ergebnissen zufolge brauchen Pythons wenig Platz, kaum Frischwasser und können, wenn es sein muss, mehrere Monate ohne Nahrung auskommen. Damit sind sie auch gegen Dürre und Hitze resistent.
Wenn man sich die Eigenschaften der Pythons anschaut, stellt man fest, dass sie all den Herausforderungen durch den Klimawandel gewachsen sind, vor denen wir momentan in der Landwirtschaft stehen. Hier in Botswana erleben wir gerade eine extreme Dürre und Hitze, wie sie noch nie vorgekommen ist. Auf Facebook schreiben mir lokale Bauern, dass ihre Hühner sterben und die Schweine sich nicht fortpflanzen. Mein Gefühl ist, dass unsere Landwirtschaft gerade zusammenbricht. Wir brauchen unbedingt grundlegende Veränderungen und das am besten sofort. Ich denke, wir haben einfach keine Zeit mehr.
It needs to happen like yesterday. I really don't think we have much time.
Fragt man Patrick Ost, dann schmeckt das weiße Muskelfleisch von Pythons wie eine Mischung aus Garnele und Hühnchen. Sie als Nutztiere zu halten, sei ungefährlich, weil die Tiere kein Gift produzieren und nur sehr große Pythonarten Jagd auf Menschen machen. Gerold Rahmann, Leiter des Thünen-Instituts für ökologischen Landbau, ist trotzdem wenig überzeugt, dass Steaks aus Schlangenfleisch eine klimafreundliche Alternative zu Schweinekoteletts oder Hühnerfilets sind.
Also die Erstbegründung war ja Klimaschutz und Welternährung und man muss schon sagen, dass hier was konstruiert wird auch. Also wenn wir in der Wildtierhaltung sind, und das ist ja bei diesen Pythonen der Fall, das sind ja noch keine domestizierten Nutztiere, dann ist die Effizienz, die wir haben, ein Fragezeichen.
Denn Hühner oder Schweine sind in aufwendigen Züchtungen aufs schnelles Muskelwachstum optimiert worden und setzen daher extrem schnell Fleisch an. Pythons hingegen werden bislang nur in begrenztem Umfang kommerziell vermarktet und sind deshalb noch nicht auf maximales Wachstum getrimmt worden. Weil Pythons Fleischfresser sind, brauchen sie zudem tierische Proteine, um Muskelmasse aufzubauen. In Asien werden sie vor allem mit Ratten und Mäusen gefüttert, also mit potenziellen Schadtieren. Ein Gamechanger in Sachen Klimaschutz sei die Pythonzucht aber trotzdem nicht, sagt Gerold Rahmann. Anstatt nach neuen, effizienteren Fleischlieferanten zu suchen, sollte die Landwirtschaft besser ganz auf Massentierhaltung verzichten.
Also wenn wir wirklich bei uns Ernährungsveränderungen reinbewegen, dann geht es in die tierfreie Ernährung, also vegan, vegetarisch oder vielleicht dann nur mit Fisch bezogen. Das sind so Trends, die wirklich auch nicht nur Klima, sondern auch nährstoffschützend sind, also Effizienz der Rohstoffe, wo es um Wasserschutz geht, wo es um die Frage der Biodiversität geht. Das sind so Trends, die viel, viel dominanter sind, die wirklich auch eine Marktdurchdringung erreichen.
Dass Schlangenfleisch in Zukunft auch in Europa häufiger auf dem Speiseteller landet als bisher, kann sich Gerold Rahmann aber vorstellen. Wenn auch eher als exotische Besonderheit, so wie das Straußenei zu Ostern.
Einzelbetrieblich kann das ja mal auch ein Erfolg sein, aber das wird sicher keine Lösung zum Klimawandel oder Klimaanpassung sein und auch natürlich nicht zur Welternährung, definitiv nicht.
Das war ein Beitrag von Christine Westerhaus über Pythons als Farmtiere. Wir machen jetzt hier weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Friederike Weich-Nasseri mitgebracht.
2023 sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10% gesunken. Das haben das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima und das Umweltbundesamt heute auf einer Pressekonferenz verkündet. Der Bericht geht davon aus, dass die deutschen Klimaziele bis 2030 bei dieser Entwicklung erreicht werden könnten. Insbesondere der milde Winter und die gestiegenen Energiepreise, aber auch der wirtschaftliche Rückgang haben 2023 für deutliche Einsparungen gesorgt. Fachleute sehen zwar Fortschritte, betonen aber auch, dass die Anstrengungen in den folgenden Jahren trotzdem verstärkt werden müssen, damit die Klimaziele erreicht werden.
Durch die steigenden Meerestemperaturen könnte die Zahl der Bullenhaie in einigen Regionen zunehmen.
Laut der Studie im Fachmagazin Scientific Reports hat sich die Zahl der jungen Bullenhaie in Mobile Bay im US-Bundesstaat Alabama seit 2003 verfünffacht. Bullenhaie bevorzugen mildere Temperaturen und profitieren deshalb von der Erwärmung der Meere. Neben weißen Haien und Tigerhaien zählen sie zu den Haiarten, bei denen es regelmäßiger zu negativen Interaktionen mit Menschen kommt. Forschende nehmen deshalb an, dass die Kontakte mit den Tieren in der Region zunehmen werden. Auch auf die Fischerei könnte sich die wachsende Bullenhai-Population negativ auswirken.
Frauen erleiden bei Autounfällen überdurchschnittlich häufig einen medizinischen Schock.
Weil Crashtests bei Autos früher nur an Dummies mit durchschnittlich männlichem Körperbau getestet wurden, haben Frauen bei Autounfällen ein höheres Verletzungs- und Sterberisiko. Die Studie eines US-amerikanischen Forschungsteams im Fachmagazin Frontiers in Public Health kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass Frauen bei Unfällen auch häufiger in einen lebensbedrohlichen Schockzustand kommen, unabhängig von der Schwere der Verletzungen. Die Forschenden vermuten, dass durchschnittliche weibliche Körper stärker auf einen Blutverlust reagieren als männliche Körper und das Schockrisiko für Frauen dadurch steigt.
Sowohl bei Menschen als auch bei Affen nimmt die Zahl der sozialen Kontakte im Alter ab.
Die meisten Menschen haben im Alter weniger soziale Bezugspersonen, dafür aber intensiveren Kontakt zu einzelnen Menschen. Laut einer Studie im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B ist dieses Verhalten wahrscheinlich nicht erst in unserer modernen Gesellschaft entstanden. Ein deutsches Forschungsteam hat über 8 Jahre soziale Interaktionen bei freilebenden Assam-Makaken in Thailand beobachtet, insbesondere bei den weiblichen Tieren. Demnach interagieren die älteren Weibchen weiterhin mit ihren engen Sozialpartnern, ziehen sich aber insgesamt aus vielen sozialen Kontakten zurück. Möglicherweise fehlt den Makaken im Alter die Energie, um viele stabile soziale Beziehungen zu pflegen.
Neurologische Leiden sind weltweit der häufigste Grund für Gesundheitsprobleme und Behinderungen.
Die Zahl der Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Migräne, Hirnhautentzündungen, Nervenschäden, Schlaganfällen, Alzheimer und anderen Formen der Demenz ist in den vergangenen 30 Jahren kontinuierlich gestiegen. Laut der Studie im Fachmagazin The Lancet Neurology sind weltweit 3,4 Milliarden Menschen betroffen. Damit sind neurologische Leiden sogar noch häufiger als Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Covid-19-Pandemie hat diese Entwicklung verstärkt. Zum Ende des Erhebungszeitraums im Jahr 2021 litten weltweit rund 23 Millionen Menschen an einer kognitiven Einschränkung nach einer Corona-Infektion. Insgesamt hat das internationale Forschungsteam medizinische Daten aus 204 Ländern der Welt ausgewertet.
Sternzeit, 15. März. Cäsars Tod, ein Komet und der Polarstern. Derzeit steht der Komet Pont-Brooks im Sternbild Pegasus am Abendhimmel. Glaubt man William Shakespeare, so droht Ungemach. Jedenfalls brachte er in seinem Drama Julius Cäsar den Tod des Herrschers mit einem Kometen in Verbindung. Kometen leuchten nicht, wenn Bettler sterben. Der Himmel selbst flammt Fürstentod herab, lässt Shakespeare Cäsars Gattin Calpurnia sagen. Sie warnt ihren Gatten davor, an den Iden des März, am 15. März 44 vor Christus, in den Senat zu gehen. Doch Cäsar ignoriert das und lehnt im Senat die politischen Forderungen seiner Gegner ab. Auch hier sieht Shakespeare einen Bezug zum Himmel, denn Cäsar tönt: Ich bin standhaft wie des Nordens Stern, die unverrückte Art nichts ihresgleichen hat am Firmament. Der Himmel prangt mit Sternen ohne Zahl, doch nur einer behauptet seinen Stand. Shakespeare hat gute Kenntnis des Himmels, bedenkt aber die Präzession nicht. Durch das sehr langsame Eiern der sich drehenden Erde ändert sich die Lage des Himmelspols im Laufe der Jahrtausende. Zu Lebzeiten des Autors zeigte der Polarstern schon gut die Nordrichtung an. Aber im alten Rom war unser Polarstern noch 12 Grad vom Pol entfernt, etwa eine Handspanne bei ausgestrecktem Arm. Standhaft ist der Polarstern heute. Damals zog er noch ziemlich große Kreise um den Himmelspol. Im Drama macht sich Caesars Statement dennoch gut. Und was den Kometen angeht, in seinen späteren Werken macht sich Shakespeare über die Sterndeuterei, den himmlischen Aberglauben, lustig.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.